Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Fünf junge Kunststudierende aus Halle kaufen sich Motorräder und fahren auf dem Landweg, also vor allem durch Russland, bis nach New York. Aus den Reiseaufnahmen entsteht ein Film, der heute zum ersten Mal im Kino läuft. Das ist das Thema jetzt in einem ausführlichen Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Hallo.
Das schlechte Wetter und der Sumpf und unsere Fehlkalkulation. Wir haben kein Benzin mehr. Wir haben kein Essen mehr. Wir sind 30 Kilometer vor der nächsten größeren Straße. Und da probieren wir jetzt mit zwei Motorrädern hinzufahren, haben alles umgepackt. Und erstmal was zu essen.
Es lief nicht alles rund, aber diese Reise prägt die fünf jungen Abenteurer für ihr Leben. Alle sind Bildhauer und Bildhauerinnen aus Halle. Und sie hatten sich nach ihrem Studienabschluss jeder ein uraltes Ural-Motorrad sowjetischer Bauart mit Beiwagen besorgt und sind einfach losgefahren, immer Richtung Osten, im Gepäck Kamera und Mikro. Jetzt, 6 Jahre später, ist aus diesem Material ein Kinofilm entstanden. 972 Breakdowns, also Pannen, auf dem Landweg nach New York. Heute Abend hat er Premiere in Halle und ich habe mit Elisabeth Oertel und Anne Knödler gesprochen, die beide bildende Künstlerinnen sind, zu Beginn der Reise keinerlei Motorraderfahrung hatten und ich mich gefragt habe, woher kam also diese Idee für so eine gewagte und schwierige Fahrt?
Na, es hat wie so eine Geschichte ja immer unterschiedliche Gründe und Anlässe hatten, vor allen Dingen für jeden persönlich. Aber einer der Hauptgründe war auf jeden Fall, dass wir gerade fertig studiert hatten. Wir haben an der Burg hier in Halle studiert. Und wer die Burg in Halle kennt, die Burg Giebichenstein, der weiß, dass es wirklich eine alte Burg ist mit fetten Mauern und dass man, wenn man in einem Kunststudium da ist, dann sich auch ganz schön in einer Blase befindet. Und diese Blase wollten wir unbedingt durchstechen und raus und uns eben diesen Pool schaffen, den man braucht, um eben tätig zu werden als Künstler, diesen Informationspool und uns ja natürlich auch nicht auf alles einlassen, was uns gesagt wurde vorher oder die, die Stereotypen, die man kennt, sondern uns eigentlich einfach ja, selbst ein Bild machen von dem, was da draußen passiert.
Das kann man ja auf verschiedenste Weisen tun. Sie haben es sich eigentlich selber recht schwer gemacht mit diesen alten sowjetischen Maschinen, diesen Motorrädern, die ständig kaputt gehen. Warum?
Also man kann behaupten, dass wir es uns schwer gemacht haben, aber das Ambivalente an diesen Motorrädern war, obwohl sie so oft kaputt gegangen sind, haben sie uns doch so weit gebracht, wie wir letztendlich kamen. Weil die Panne haben wir bewusst genutzt. Das war für uns eine universelle Sprache als Zugang zur lokalen Bevölkerung. Denn so eine Panne versteht jeder, ne? Wenn man da am Straßenrand steht und es qualmt und quietscht. Da halten die Leute natürlich meistens an und fragen, ja, kann ich euch helfen?
Das heißt, die Panne war geplant.
Diesen Moment haben wir genutzt. Die war, naja, nicht so viele, aber sie war mit einkalkuliert, genau. Und es war für uns ein bisschen der Kontaktschlüssel zur lokalen Bevölkerung. Und dadurch, wir waren zwar übelst langsam, aber dadurch, dass wir so viele Leute kennengelernt haben, konnten wir wirklich bis in die entlegensten Winkel, ja, in Russland vor allen Dingen vordringen, wo man so eigentlich gar nicht so einfach hingekommen wäre.
Ja, und dann haben Sie eben auch Kontakt aufgenommen auf verschiedenste Art und Weisen. Was ist Ihnen da am besondersten im Gedächtnis geblieben von diesen Begegnungen mit den Menschen?
Also ich glaube, eine Begegnung, die wirklich abgefahren war, war, wir waren ja auf dem Fluss, ne? Wir sind zwischendurch haben wir die Motorräder als Floß umgebaut und sind dann wirklich 4 Wochen lang im Fernosten Russlands bis zum Nordpolarkreis auf diesen Motorradflößen geschippert. Und dort haben wir einen alten Mann getroffen, der hat seit 30 Jahren alleine im Wald gelebt. Und das war natürlich völlig absurd für uns, ja, so jemanden kennenzulernen. Und wir waren dann auch ein Stück dort und wir waren ja 3 Mädels auf der Reise, ne? Und der hat sich dann schon sehr gefreut, dass da auch Frauenbesuch am Start war und wollte dann am liebsten eigentlich die Anne heiraten. Das war auf jeden Fall etwas, was ich nie vergessen werde.
Und Sie sind ja auch
Glück, dass Sie mich mitgenommen haben weiter und nicht da gelassen.
Wollten Sie nicht da bleiben?
Nein.
Falls Sie sich jetzt wundern, wenn Sie zuhören am Radio, es gibt immer diese Verzögerung. Das ist natürlich schade, weil man einfach spontan nicht antworten kann. Aber nichtsdestotrotz, in Corona-Zeiten sind wir eben alle miteinander gescheitert und es gibt eben die Verzögerung. Dieser Film, er zeigt ja eben besondere Begegnungen. Er zeigt auch spektakuläre Landschaften, Berge, Wüsten. Aber eben immer diese Pannen, die stehen wirklich auch im Vordergrund. Und nicht zuletzt ist ja auch der Titel. Also 972 von diesen Pannen hat es offensichtlich gegeben. Also das ist eine wichtige wichtige Sache und man muss ja auch erst mal in der Lage sein, so ein altes Motorrad zu reparieren. Wie haben Sie das gemacht?
Das Ural-Motorrad wurde uns ja von einem Freund ans Herz gelegt, das zu benutzen und aus verschiedenen Gründen. Unter anderem einer der Gründe ist, dass es einfach wie ein Lego, wie so ein Stecksystem funktioniert. Und wenn man genau hinschaut, weiß man, welches Teil wohin passt und man kann sich das relativ gut aneignen. Und im Kunststudium haben wir auf jeden Fall gelernt zu improvisieren und so muss man mit dem Motorrad im freien Feld auch einfach umgehen. Zudem ist es auf der einen Seite ganz robust, aber es gibt auch Ersatzteile eben über ja, ganz Russland, Kasachstan, Mongolei und auch Nordamerika. Und das waren Gründe, um das Motorrad zu benutzen. Mhm. In den Seitenwagen kriegt man natürlich eine Menge unter, wo wir unser Studio dann reingepackt haben, unser Atelier. Und die Panne war einer der Hauptgründe, dieses Motorrad zu nutzen, weil das eben unser Kommunikationsmedium war.
Ja, und Sie und Ihre drei Mitreisenden bilden ja auch ein Künstlerkollektiv namens Leaving Home Function. Also Sie waren auch damals eben schon als Künstler unterwegs. Also kann man sagen, diese ganze Reise war ein Kunstprojekt?
Also ich finde, irgendwo war es das schon, weil diese Panne, das müssen Sie sich vorstellen wie so eine Performance. Ne? Jedes Mal hat das Motorrad bestimmt, wie weit wir kommen, wo wir anhalten und wen wir treffen. Wir hatten da überhaupt keinen Einfluss dran. Und dann ist der Seitenwagen aufgegangen, die Werkzeuge sind rausgeflogen und es war sofort wie so eine Theaterbühne. Ne? Dann kamen verschiedene Protagonisten dazu und es ging immer darum, das Problem irgendwie zu lösen, in wie vielen Akten auch immer. Und das haben wir natürlich dokumentiert, dieses ganze Pannentheater. Das war auf jeden Fall ein künstlerischer Ansatz, damit umzugehen. Und dann haben wir natürlich auch sowieso dokumentiert die ganze Zeit. Wir haben Leute unterwegs interviewt, wir haben gezeichnet, wir haben geschrieben. Also wir haben jetzt einfach so einen riesigen Pool an Material, was wir immer noch auswerten können und müssen auch, ne, um das zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Man kann schon irgendwie sagen, es ist auch ja Kunst gewesen, das zu machen, ja, und auch überhaupt sich dann mit den Leuten auch über Kunst zu unterhalten. Also da sitzt man plötzlich mitten in Sibirien mit einem Motorradclub und unterhält sich mit dem, ob das jetzt nur Kunst ist oder nicht. Also überhaupt diesen Dialog anzustoßen, das war auch super spannend.
Elisabeth Oertel und Anne Knöhler sind weiter zugeschaltet und erzählen von ihrer Reise mit dem Motorrad auf dem Landweg von Halle bis nach New York, aus der ein Film entstanden ist, der heute anläuft. Frau Oertel und Frau Knödler, Sie hatten viele technische Pannen und es war nicht einfach, den richtigen Weg zu nehmen. Und irgendwann hat Ihr Mitreisender Johannes Fötsch dann die Nerven verloren.
Wir sind 47 Kilometer vor der Kreuzung, wo es endlich wieder auf eine ordentliche Straße geht. Haben die Schnauze voll, die Strichchen voll bei diesem Scheiß hier. Ich will nie wieder Natur sehen, nie wieder diese Oralmotorräder anfassen. Ich würde es einfach nur anzünden. Ich kann sagen, das ist der größte Scheiß, den man hier produziert hat. Alles, komplett, von vorne bis hinten.
Oh weia. Wo war das und wie schlimm war Ihre Lage da?
Das war auf der Road of Bones. Wir wollten praktisch eine Abkürzung nehmen und die Abkürzung hat uns dann aber wesentlich länger gedauert oder hat wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, sodass wir dann irgendwann kein Essen mehr hatten und kein Benzin mehr hatten und es anfing zu regnen und teilweise auch Schneeregen. Und
Road of Bones?
Road of Bones liegt zwischen Jakutsk und Magadan und es gibt da einen alten Abschnitt, der wird die Summer Road genannt und der ist eben von Flüssen durchzogen und weggespült zum Großteil, weil sie eben seit 20 Jahren geschlossen ist und nicht mehr in Stand oder seit 25 Jahren mittlerweile geschlossen ist und nicht mehr in Stand gehalten wird. Und wir dachten, ja, diese Abkürzung, die kommt uns gerade zu Pass. Jetzt probieren wir mal aus, ob wir das schaffen, ob die Abkürzung auch dann zudem noch Zeit spart und ja,
war ein Fehler.
Hat sie nicht anscheinend. Mhm. Ja, definitiv. Definitiv. Also es war, ja, genau, es hat uns nicht weitergeholfen. Ja.
Naja, noch mehr als das. Also Sie waren ja offensichtlich am Ende oder zumindest einzelne von Ihnen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Mal, man weiß ja selber nicht, wie man in solchen Situationen reagiert, ne? Und am Schluss war es wirklich so, wir mussten die Motorräder durch metertiefe Flüsse ziehen, ne? Wir hatten nichts mehr zu essen. Es war arschkalt. Es war wirklich eine Katastrophe. Und man denkt dann, oh Gott, irgendwann flippt gleich aus oder so. Aber es war genau das Gegenteil. Eigentlich sind wir ganz ruhig geworden und jeder hat so mit seiner Kraft gehaushaltet. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet eigentlich, um da wieder rauszukommen, ja? Mhm. Und dieses Interview von Johannes, was ich da aufgenommen habe, das war eigentlich kurz wieder, bevor wir auf der Straße standen. Dann hat sich das erst so entladen, ja, diese ganze Anspannung und mit was wir es da eigentlich zu tun hatten. Ja, es war ja auch vielleicht im Nachhinein ein bisschen gefährlich. In dem Moment haben wir es nicht so richtig gesehen. Aber es war auf jeden Fall so eine Grenzerfahrung.
Ich stelle mir das wirklich nicht einfach vor, wenn man zu fünft dann da auch immer nächtigt unter einer, naja, 25 Quadratmeter großen Plane, also nicht mal ein eigenes Zelt hat, wo man seine Intimsphäre hat, sondern immer praktisch die anderen Zeugen von allem sind, was man tut. Wie haben Sie das hinbekommen? Denn Streit, das vermute ich jetzt einfach mal, hat es definitiv gegeben.
Also ich bin ja der Meinung, dass diese Zeltplane uns in diesen sozialen Auseinandersetzungen den Arsch gerettet hat, weil wir ja jeden Abend darunter zusammenkommen mussten und uns ja auch absichtlich dafür entschieden haben, weil das einfach unser der Punkt war, wo wir alles ausgetragen haben, wo wir zusammengekommen sind, wo wir uns jeden Abend gefunden haben. Es konnte sich keiner irgendwie in sein Zelt zurückziehen und irgendwie ein Schmollen oder noch mehr. Genau, und das war unser Punkt. Und es war wirklich so, dass in einer Gruppe von Fünfen sich nie alle miteinander gezofft haben oder nie alle irgendwie an den Punkt kamen, wo sie aufgeben wollten.
Na, und manchmal kommen sich ja auch zwei näher, ne? Und dann finden die anderen es nicht so toll. So in 2,5 Jahren.
Ja, selbst wenn die, also naja, wir haben ja zwischendrin immer mal in Hostels übernachtet und dann haben die Pärchen auf jeden Fall auch die Möglichkeit gehabt, mal Privatsphäre zu erleben. Ich meine, das ist auch total wichtig, sich zurückziehen zu können und mal für sich zu sein und
ja, genau, für das sich Ganze, zu sein. Sie sind ja offensichtlich leidensbereit und sie sind ja eben auch Bildhauerinnen, also bildende Künstler, alle fünf. Wie hat diese Reise ihre Kunst bzw. ihre Persönlichkeit in Bezug auf ihre Kunst verändert?
Also ich glaube, dass sich unser Kunstbegriff extrem aufgefächert hat. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt in Richtung soziale Plastik oder Happening denkt. Ne? Für uns war das ein total breiter Research eigentlich. Ne? Wir durch diese Panne ja, wie gesagt, mit allen Arten von Realitäten konfrontiert worden. Also Leute, die wir normalerweise so nie getroffen hatten, waren auf einmal unsere Gastgeber. Und durch die Panne und das kaputte Motorrad konnten wir da auch nicht weg und mussten uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube, es hat uns einfach nur gezeigt, wie wichtig dieser Dialog ist, ja. Auch von Künstlern an, ja, alle anderen auch. Und dieser Austausch und das zu dokumentieren, dass man nicht sich in seiner eigenen Blase verschanzt, ne, sondern wirklich auch auf die Straße geht und da direkt Sachen macht und Interaktionen bewirkt. Wirkt, ja. Nur dann gibt es einen gemeinsamen Dialog auf jeden Fall.
Und Ihre Werke, die Sie jetzt schaffen, auch im Nachhinein, sind die eben hauptsächlich durch diese Erfahrungen weiter geprägt?
Die sind ausschließlich durch diese Erfahrungen geprägt. Ich meine, seitdem wir zurück sind, haben wir mit verschiedenen Medien versucht, uns eben unsere Botschaft zu teilen. Und da ist ja der Film bei rausgekommen und das Buch. Und das sind durch den Prozess der Reise andere Medien, in denen wir uns jetzt ausdrücken und haben da auch extrem viele Erfahrungen sammeln können. Und ja, das belebt uns immer noch und ist immer noch Thema ganz intensiv, ja.
972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York. Und das waren die beiden Künstlerinnen und Reiseteilnehmerinnen Elisabeth Oertel und Anne Knödler. Weitere Infos zum Film auf unserer Homepage zu finden. Und soweit der Kompressor-Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.